Ist Service Design die wichtigste Designdisziplin für die Zukunft oder nur alter Wein in neuen Schläuchen? Darüber spreche ich heute mit Birgit Mager, der ersten Professorin für Service Design in Deutschland und Gründerin des International Service Design Networks.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Philipp Thiesen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Mein Name ist Philipp Thiesen und in der heutigen Folge spreche ich mit der ersten Professorin für Service Design in Deutschland, Birgit Mager. Birgit, schön, dass du Zeit gefunden hast.
Hallo Philipp.
Ja, Birgit, du warst 1995 die erste Professorin für Service Design in Deutschland und hast das Thema maßgeblich entwickelt und vertrittst es bis heute. Könntest du dich kurz vorstellen mit all deinen vielfältigen Aktivitäten?
Ja, sehr gerne. Also ich bin von der Ausbildung her Psychologin und habe nach meinem Psychologiestudium mich entschieden, in die Personal- und Organisationsentwicklung zu gehen. Und hatte das große Glück, bei Hewlett Packard zu arbeiten, bin dort als Organisationsentwicklerin für drei große Unternehmensbereiche zuständig gewesen. Und das war eine wahnsinnig interessante Zeit. Das war so Ende der 80er Jahre. Und alle sprachen davon, dass wir von Produkten zu Lösungen kommen müssen. Und für Hewlett Packard, ja ein großer Hersteller von allen möglichen elektronischen Geräten, war das eine Riesenherausforderung. Und als Organisationsentwicklerin habe ich dann im Grunde genommen diesen Transformationsprozess von der Produktorientierung zur Lösungsorientierung begleitet.
Und waren Produkte damals nur Hardware oder schon Hardware und Software?
Es war schon Hardware und Software, aber natürlich der Fokus lag ganz klar auf Hardware. Das waren Medizingeräte, das waren Produktionsgeräte, das waren Computer, es waren Taschenrechner, ganz breites Spektrum. Und die Geräte wurden halt bis Mitte der 80er Jahre gewissermaßen von der Rampe geschubst und dann beim Kunden abgestellt. Und dann gab es vielleicht noch einen Reparaturservice und das war es in etwa. Aber gerade im Medizinbereich wurde der Druck unheimlich stark, dass die Krankenhäuser sagten, wir wollen doch überhaupt nicht diese Geräte besitzen, wir wollen uns nicht um die Wartung kümmern, wir wollen doch eigentlich diese Geräte nur benutzen. Und das war dann im Grunde genommen auch so die Schnittstelle hin zum Service-Design, nutzen statt besitzen. Ich habe über bestimmt 4 Jahre diesen organisatorischen Transformationsprozess begleitet und dabei unglaublich viel Erfahrung gesammelt über die Unterschiede zwischen einer produktorientierten Organisation im Gegensatz zu einer serviceorientierten Organisation. Und das hat dann ganz viel mit Strategie zu tun, mit Struktur, mit Prozessen, aber auch ganz viel mit Kultur, mit Qualifikation. Wie bringt man einem Ingenieur bei, was es heißt, einem Kunden Serviceprobleme zu besprechen und zu lösen?
Das heißt, du hast in dieser Zeit eigentlich unheimlich viele Dinge getan und in der Ausübung vorweggenommen, die 20 Jahre später in der explosionsartigen Verbreitung von Digitalität und der Entwicklung zu Hardware-Software-Service-Systemen in fast allen Unternehmen realisiert werden mussten.
Genau, also es war damals schon klar, dass solche Transformationen Systemtransformationen sind, die auf vielen verschiedenen Ebenen gleichzeitig oder nacheinander stattfinden, wo es sehr, sehr viele verschiedene Stellschrauben gibt, an denen gedreht werden muss, damit das System als Ganzes in eine neue Kultur transformiert. Und der Veränderungsprozess war, wie gesagt, extrem spannend. Ich bin dann von Böblingen in Baden-Württemberg aus zurück nach Köln gegangen. Ich hänge schon ein bisschen am Rheinland. Und habe dann bei Mühlens 4711 einen ähnlichen Prozess, aber in einer ganz anderen Branche begleitet. Duft. 4711 kennt man ja heute eigentlich nur so als das Duftwässerchen in der Handtasche der Großmutter, wenn überhaupt noch. Und 4711 war eben ein Produkt der Firma Mühlens und die Firma Mühlens stand mehr oder weniger kurz vorm Bankrott. Und ich war dann Teil eines Turnaround-Management-Teams Anfang der 90er Jahre mit dem Ziel, eben das Unternehmen zu sanieren und auf dem Kosmetikmarkt einen Käufer zu finden. Weil ein Unternehmen mit so einer relativ kleinen Produktpalette hat in dem globalen Marketingkampf im Parfümerie- und Kosmetikbereich überhaupt keine Überlebenschance. Also es ging wirklich um den Verkauf. Und das war auch sehr interessant und hat eigentlich auch schon zum Thema Service Design hingeführt, weil Mühlens 4711, die waren eigentlich total verwöhnt. Die sind rausgegangen in die Apotheken, Drogeriemärkte, haben die Regalmeter aufgefüllt, haben die Auftragsbücher geschrieben.
Mit einem Produkt überwiegend, oder?
Nö, die haben andere Produkte gehabt. Also Gabriela Sabatini ist eine Marke, die da lief. Und also es gab wirklich ein breites Spektrum. Und die hatten aber im Grunde genommen Handlungsfreiheit. Die sind in die Märkte reingegangen. Der Verkäufer, der Außendienstmitarbeiter hat die Auftragsbücher vollgeschrieben, die Regale vollgeschubst. Und dann kamen aber die Zeiten, wo die anfingen, über Flächenrentabilität, über laufende Meter zu sprechen. Und da war das dann nichts mehr mit dem Regale vollstellen. Und dann war eben ein Prozess, wo ich versucht habe, mit dem Unternehmen gemeinsam von einer Produktorientierung zu einer Marktorientierung zu kommen und einmal aus der Endkundenperspektive zu gucken, was heißt das eigentlich, einen Duft kaufen zu gehen oder eine Kosmetik, und auf der anderen Seite aber natürlich von der Händlerorientierung, denn die fingen plötzlich an, ganz sparsam mit ihren laufenden Metern im Regal umzugehen, und wie betreue ich die Händler, wie befähige ich die zum Abverkauf. Naja, also es war eine ganz, ganz interessante Zeit.
So. In der sich, wenn ich einhaken darf, sich wahrscheinlich 99% der damals tätigen Designer sich entweder mit der Gestaltung des Regals oder des Flakons oder des Logos oder der Kommunikation beschäftigt haben.
Ganz genau, so ist es.
Aber eigentlich niemand mit dieser Journey, wie jetzt ein Kunde eigentlich zu einem Duft kommt.
Ganz genau. Und damit habe ich eigentlich tatsächlich so das Thema Service Design aus der Perspektive der Psychologie und der Organisationsentwicklung vorweggenommen. Und ich denke, da gab es dann eben auch einen wunderbaren Punkt. Wir hatten Mühlens soweit saniert, hatten einen Käufer gefunden, das war dann damals Weller. Weller ist dann ein paar Jahre später von Procter & Gamble aufgekauft worden. Also es ist eine große Veränderung, Umschichtung in dem Markt. Und meine Arbeit war eigentlich getan. Kurz davor hatte ich dann den Gründungsdekan der Köln International School of Design, Michael Erloff, kennengelernt. Und ich war sehr fasziniert von ihm, weil ich mir eben unter Design bis dahin auch immer genau das vorgestellt hatte, was sich jeder vorstellt, dass die Sachen hübscher machen. Also egal, ob Kleider oder Möbel, Autos oder Inneneinrichtung, Verpackungen, also Designer machen hübsch. Mit Michael Erloff habe ich dann verstanden, dass es auch eine ganz andere Sichtweise und Praxis im Design gibt, nämlich wirklich substanziell gesellschaftlich und ökonomisch und ökologisch relevante Veränderungsprozesse zu begleiten. Und das hat natürlich bei mir große Begeisterung ausgelöst. Und umgekehrt war Michael Erloff, der damals eben als Gründungsdekan ein ausgesprochen innovatives Designprogramm zusammengestellt hat. Und ich weiß, Philipp, wir lächeln uns jetzt so an, weil du kennst das Programm. Du hast auch an der KIS studiert vor vielen, vielen Jahren.
Ja, schon vielen, vielen Jahren inzwischen.
Genau.
Aber ich bin auch nach wie vor wirklich begeistert vom Programm, weil es war ja nicht nur die erste Professur für Service Design in Deutschland, sondern die erste Professur für Design Management mit Brigitte Wolf später, Ökologie und Design, Günther Hondrich.
Gender und Design unter Brandes.
Also alles Themen, die heute in der Designpraxis nicht mehr wegzudenken sind und sich sowohl in Deutschland als auch international etabliert haben, hat es eigentlich Anfang der 90er Jahre schon in Köln gegeben. Das ist
ja, da war Michael Erloff wirklich ein großartiger Visionär und auch ein Überzeugungstäter. Weil er war absolut gegen Aufhübschen und absolut gegen die Müllproduktion, die im Design ja auch heute vielfach noch passiert. Design ist ja nicht nur Teil der Lösung, Design ist ja oft auch das Problem.
Das sehen die Designer anders?
Nicht alle. Aber das war eine wichtige Begegnung. Und Michael Erloff sah in mir halt jemanden, die das Thema Service Design mit Leben füllen kann. Denn er hatte das ja Anfang der 90er Jahre konzipiert, aber die Professur war lange mehr oder weniger vakant. Und ich habe mich beworben und bin dann sogar 94 schon, habe ich den Ruf bekommen, und 95 habe ich angefangen. Genau, und das war für mich natürlich ein großer Einschnitt. Ich war 35 Jahre alt, hatte jetzt die wahnsinnige Chance, ein Curriculum zu entwickeln für ein Lehrgebiet, das es noch gar nicht gab. Es gab wenig Referenzen im Design, aber es gab natürlich auch schon im Design Vordenker. Also ich denke so an Lucius Burkhardt, der immer sagt, so, es ist nicht der Zug, der das Reiseerlebnis ausmacht, es ist der Fahrplan. Also damit, das war für mich jetzt über die ganzen letzten 30 Jahre so eine, in der Nussschale zusammengefasst, worum es eigentlich geht. Es geht darum, sinnvolle Systeme zu gestalten, und dabei gibt es materielle Evidenzen und immaterielle Evidenzen, die im Idealfall so zusammenspielen, dass die Dinge einfach funktionieren. Und zwar so funktionieren, dass man sie gerne nutzt und dass sie wertvoll sind.
Um das vielleicht zu verdeutlichen, wie radikal der Ansatz eigentlich war, habe ich mir in der Vorbereitung deine Publikation gelesen, The Future of Service Design. Und darin schreibt Michael Erloff in einer Anekdote, dass es bereits 1988 einen Vorstoß gegeben hat, Service Design in der Community zu etablieren und einen Service Design Award auf europäischer Ebene im Kreis der Designorganisationen zu etablieren. Nach seiner Darstellung endete dieser Vorstoß darin, dass er als Initiator von den restlichen anwesenden Mitgliedern, bis, glaube ich, die beiden Italiener, fast ausnahmslos angeschrien wurde dafür, dass es so eine absolut stupide Idee sei. Und er wurde ausgelacht und aufgezogen, ob es dabei um Service-Design ginge, also im Sinne von Porzellan.
Das hätte ich jetzt angefügt, weil als ich dann als frisch gebackene Professorin versuchte, meinem Umfeld zu erklären, was ich mache, kam diese Frage auch relativ häufig, wie Service-Design, du meinst Kaffeeservice. Also das war ein Running Gag. Genau, aber das mit dem Service-Design Award, das ist ganz lustig. Es gab tatsächlich schon 1998 den ersten Service-Design Award in der Schweiz. Ja, aber in Deutschland war generell, glaube ich, sehr viel mehr Sperrigkeit gegenüber dem Thema. Mag vielleicht mit der Ingenieurskultur zu tun haben. Services waren im Grunde genommen die kostenverursachenden notwendigen Übel. Da musste man einiges machen, aber keiner hat es gern getan. Keiner hat den Wert davon gesehen. Und erst zum Ende der 80er Jahre wurde der Service als eigener Wertschöpfungsfaktor erkannt. Aber bis sich das dann durchsetzte, diese Erkenntnis, das geht ja bis heute noch so, dass viele Unternehmen sich schwer tun, insbesondere produzierende Unternehmen, die produktbegleitenden Dienstleistungen mit der gleichen Liebe, Sorgfalt und Innovationskraft zu gestalten, wie sie das für ihre Produkte tun.
Ja, und das notwendige Übel wurde so stiefmütterlich vernachlässigt, dass, glaube ich, der Begriff Servicewüste Deutschland in den 90er Jahren allgemein gültig war.
Es war der deutsche Bankchef, der sagte, die Deutschen bedienen lieber Maschinen als Menschen. Ja. Und da war was dran. Und ich sag mal, mit dem Thema Service Design hatte ich jetzt die großartige Chance, dem ungeliebten Kind Service eine Aufmerksamkeit zu geben, die auch was mit Eleganz, mit Schönheit, mit Spielfreude zu tun hat. Wo also die Wirtschaftlichkeit, die Erlebnisqualität gleichermaßen berücksichtigt wurden.
Dass man Service mit Qualität assoziiert und Erlebnisqualität etwas ist, was man bewusst gestaltet.
Genau, und man muss immer von beiden Seiten drauf gucken. Für den Nutzer ist es natürlich die Qualität, die Ergebnis- und die Erlebnisqualität. Aber man muss auf der Anbieterseite gucken. Erstmal muss der Anbieter irgendeine Art von Nutzen daraus gewinnen, dass er investiert in die Entwicklung von guten und innovativen Dienstleistungen. Wichtig sind aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und plötzlich steht man da als Designer oder Designerin und kümmert sich um Systeme. Und das ist ganz anders, als ein Produkt zu gestalten, wo man sagt so, das ist jetzt fertig, ne, das wird jetzt in der Produktion hergestellt, kommt ins Regal. Oder ob man einen Service gestaltet, der sich grundsätzlich immer wieder neu produzieren muss.
Und dabei ja immer auch Strukturen und Kultur und die Rahmenumstände im Unternehmen mit einbezieht und deshalb von transformatorischer Natur ist per se.
Genau, ja.
Aber bevor wir dazu kommen, wir sind ja noch in der Vorstellung. Ach, ja. Heute gibt's einen Service Design Award in Deutschland.
Heute gibt's einen Service Design Award, ja, weltweit. Genau, also ich habe an der Hochschule angefangen und das hat auf der einen Seite natürlich ganz viel Spaß gemacht, das auszudenken im gewissen Sinne, aber natürlich auch angelehnt an schon existierende Erfahrungen, wie zum Beispiel im Service Marketing. Interaction Design gab's ja auch schon. Also es gab Quellen, aus denen sich das gespeist hat. Aber ich war im gewissen Sinne natürlich auch ziemlich alleine. Es gab keine anderen Service Designerinnen. Aber es gab zum Beispiel in Mailand am Politecnico Milano schon Product Service System Design. Und dann hörte ich Anfang der 2000er Jahre, dass sich in London eine Agentur namens Livework gegründet hatte. Und dann kam eine Agentur namens Engine und Spirit of Creation. Also bin ich nach London gefahren und wir haben dann entschieden, dass wir ein Service Design Network gründen, 2004, als eine Plattform, in der sich diese Pioniere, die in diesem Service Design Feld aktiv wurden, austauschen konnten, voneinander lernen konnten. Das hat sich dann eigentlich sehr schön entwickelt. Seit 2008 veranstaltet das Service Design Network einmal jährlich eine globale Konferenz zum Thema Service Design, wo bis 1100, 1200 Teilnehmer kommen. Wir geben Touchpoint, das Service Design Journal, heraus, dreimal im Jahr. Es gibt einen Service Design Award seit 2015 und dazu eine Case Study Datenbank, wo man auch die Preisgewinner aus dem Service Design Award sich angucken kann. Ja, also es ist eine sehr große Bewegung geworden. Wir haben weltweit 30.000 Follower und es gibt extrem viele Hochschulen heute, die Service Design lehren. Ja. In Skandinavien ist es absolut selbstverständlich. Die Stadt Helsinki hat eine Chief Design Officerin. Das ist eine Service Designerin, weil in der öffentlichen Verwaltung ist Service Design ja überhaupt nicht wegzudenken. Die gesamten Prozesse innerhalb der Verwaltung und hin zum Bürgerinnen und Bürgern, das ist alles Service Design. In Helsinki ist übrigens auch die Stadtbibliothek ein Service-Design-Projekt, UDI. Und es lohnt sich wirklich, dahin zu fahren. Das ist ganz großartig. Die Idee von Bibliothek ist neu erfunden worden. Genau, aber ich galoppiere davon. Also auf jeden Fall
das Service-Design-Network. Du hast eine Forschungseinrichtung?
Genau, CEDES Research, die ich allerdings jetzt nicht mehr aktiv betreibe, Service Design Research, aber da haben wir an der Hochschule sehr, sehr viele schöne Projekte gemacht. Ich habe ein Zentrum für Forschungskommunikation gegründet. Auf dem Hintergrund, Forschung ist eine Dienstleistung und wie können wir Forschern und forschenden Einrichtungen helfen, ihre Dienstleistungen bewusst zu gestalten. Also das Zentrum für Forschungskommunikation, CEFO. Ich bin jetzt Gastprofessorin an der Sapienza-Universität in Rom, die einen neuen Doktorandenstudiengang haben zum Thema Service Design for the Public Sector. Das freut mich ungemein, also dass eben im akademischen Kontext jetzt auch selbstverständlich Doktorandenprogramme angeboten werden. Und ja, so bin ich jetzt mit dem Service Design Network Mitglied in World Design Organization geworden. Und das ist eigentlich so meine Mission. Ich versuche halt, das Thema Service Design noch mehr ins Bewusstsein von Organisationen zu bringen, weil ich davon überzeugt bin, dass man mit Service Design Qualität und Effizienz von Dienstleistungen erhöhen kann und im gewissen Sinne auch die Welt zu einem besseren Ort machen kann.
Also wenn Service Design insbesondere im Public Sector wirkt, ist das Zweifelsfall das Ziel und auch in den Ergebnissen oft der Fall. In der Wirtschaft ist das Thema ja auch erwachsen geworden und ich glaube, insbesondere mit der Digitalisierung und mit dem Umstand, dass aus Produkten eben Hardware-Software-Systeme wurden und eben, sagen wir mal, in Softwareprodukten das Thema Software as a Service, aber Dienstleistung auch nicht weit ist oder auch ohnehin alternative Erlösmodelle gedacht worden sind, wurde das ja sehr präsent. Was ich spannend finde, ist, dass ja das Thema Experience Economy ja auch schon ziemlich alt ist. Ist ja auch schon aus den 90ern, dass Gilmore und Pine das beschrieben haben. Und eigentlich kommt ja auch dort der Gedanke, über Erlebnisse zu differenzieren. Und da wird ja auch schon Service Design notwendig.
Die Experience Economy kommt halt sehr, sehr stark vom Erlebnis des Nutzers, des Endverbrauchers. Und im Service Design arbeiten wir vielmehr von innen heraus an der Frage, wie ermöglichen wir solche Erlebnisse? Und wie kreieren wir Systeme, die von innen heraus sich selbst erneuern können, um diese Erlebnisse auch ständig reflektieren und innovieren zu können? Aber die Bewegung ist nicht neu. Service Design Anfang der 90er Jahre, Experience Economy 98, Service Marketing schon Mitte, Ende der 70er Jahre.
Und in den 10er Jahren dann im Prinzip durch die Digitalisierung die sehr breite Anwendung, dann ein bisschen der Hype um das Design Thinking, eigentlich auch ein sehr verwandtes Thema, in Teilen deckungsgleich. Schaffen wir es unseren Hörern, eine trennscharfe Abgrenzung der Themenbereiche zu liefern oder ist es kaum möglich?
Also eine trennscharfe Abgrenzung ist aus meiner Sicht nicht möglich. Und ich bin ja auch keine Kirche, die sagt, so, das ist der richtige Glaube. Ich bin eher eine Missionarin von einer besseren Lebensqualität. Und da ist es mir eigentlich egal, welchen Namen das Pferdchen trägt. Hauptsache, es läuft in die richtige Richtung. Im Design Thinking sehe ich eine gewisse Problematik darin, dass das zu einer so quick and dirty Lösung verkommen ist, vielfach.
Ja, es herrscht in vielen Unternehmen die Idee, man macht einen Workshop am Nachmittag. Ja. Und dann ist man befähigt, Modelle und Lego-Haufen zu produzieren.
Genau, so eine Feigenblatt-Kreativität.
Die zu nichts führen.
Ne? Genau, so eine Feigenblatt-Kreativität.
Fühlt sich gut an.
Und man hat diesen einen Workshop mit den vielen Post-its und den Legos gemacht und dann geht man zurück zum Business as usual. Und Service Design hat eben von Anfang an den Anspruch gehabt, eine Arbeitskultur, eine Arbeitsmethodik in die Unternehmen zu bringen, die dazu hilft, kontinuierlich zuzuhören den unterschiedlichen Akteuren und eine Co-Kreation zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Arbeitskultur zu machen und nicht auf die erste Idee zu springen, sondern in jedem Prozess erstmal auch Alternativen zu entwickeln und Prototypen zu bilden und zu testen und iterativ weiterzuentwickeln. Also dass das wirklich nicht so ein quick and dirty Workshop ist, sondern das ist eine Arbeitskultur, die eigentlich in der Substanz des Unternehmens sich verfestigen soll. Das ist so die Mission. Und es gibt auch natürlich Design Thinker, die sehr langfristig orientiert, sehr in die Tiefe arbeiten. Aber eben durch die vielen schlechten Beispiele von Design Thinking hat das ein bisschen ein Geschmäckle bekommen, kann man sagen. Und dass es ein bisschen oberflächlich ist und dann schadet es dem Design. Das finde ich ausgesprochen schade, weil wir eigentlich schon in einer Phase sind, wo Unternehmen das Thema Design mehr zur Kenntnis nehmen als ein Mittel der
Veränderung. Ja, und ich denke auch einen veränderten Designbegriff. Ja. Also die Erkenntnis, dass das Design sich nicht nur auf die Formgebung von Produkten oder Erlebnissen, Software, Service bezieht, sondern eben auch auf die Innovationsfähigkeit, die Art und Weise, wie man miteinander arbeitet und vor allem auch auf die strategischen Konsequenzen, ja, und die Arbeit an der Struktur, an der Organisation, an der Kultur, die ist nicht neu. Aber es wäre schade, sie zu verspielen.
Genau. Im Idealfall verankert sich Service Design ja tatsächlich in der Unternehmensstrategie.
Ja.
Und ich habe ein schönes Beispiel. Du kennst das auch. Das war für mich tatsächlich wie so ein Feuerwerk, als der UK Design Council angekündigt hat, dass die gesamte digitale Transformation mit dem Service Design Manual zu gestalten sei. Das war eine Policy, das war eine Anordnung, ja, ganz von oben. Und es war verbunden mit einem Befähigungsprozess, in dem alle Beteiligten an der digitalen Transformation gelernt haben, was ein Service Design Prozess eigentlich ist und welche Rolle sie innerhalb dieses Prozesses spielen können. Und das war ganz großartig. Das hat dem Thema Service Design natürlich einen riesen Aufschwung gegeben, dass man jetzt auch die Erfolge feiern konnte, die diese Herangehensweise user-zentriert, co-kreativ, digitale Transformation zu gestalten und nicht schlechte analoge Dienstleistungen in schlechte digitale Dienstleistungen zu verwandeln, die dann den Bürgerinnen und Bürgern vor die Füße geworfen werden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind frustriert, weil sie keine vernünftige Leistung erbringen können.
Ja.
Also das war ein ganz, ganz tolles Beispiel.
Und das ist vielleicht auch die Abgrenzung zum Design Thinking, weil es klar wird, dass es im Prinzip auf eine mittel- bis langfristig ausgelegte Tätigkeit abzielt, wo bestimmte Methoden auch beschrieben sind. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, welche Methoden du im Service Design als kultivierenswert ansiehst?
Ja, gute Frage. Das ist jetzt Service Design in 10 Minuten.
Ja, so viel Zeit haben wir ja hier nicht.
Genau. Ja, also ich glaube, ich pick jetzt einfach mal so 2, 3 Sachen, ja, raus. Für mich ist das Credo tatsächlich, keine Probleme zu lösen, die man nicht verstanden hat. Und wir reden von Systemen, die oft sehr komplex sind. Das heißt, das Problemverständnis durch eine gründliche Exploration ist für mich ein wichtiger Punkt.
Also die Identifikation des eigentlichen Problems.
Ja, das Problemfeldes, ne? Ja. Weil oft ist es ja gar nicht ein Problem. Und da kann Service Design eine wichtige Rolle spielen in der Konzeption von einem Explorationsansatz, der effizient ist, ohne oberflächlich zu sein. Und ich glaube, das ist das Problem. Man muss das Rad nicht 100-mal neu erfinden. Es gibt oft schon viele Informationen und je mehr künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, desto schneller lassen sich auch gute Informationen gewinnen. Also es geht um eine effiziente Exploration, die zum einen Zahlen, Daten, Fakten unter Berücksichtigung nimmt, aber eben auch die Menschen, die in dem System eine Rolle spielen. Dass man die natürlich in jeder Hinsicht an der Kundenschnittstelle und im Tiefen des Unternehmens mitnehmen muss.
Das ist etwas, was die Maschinen immer nicht leisten können und was auch in deiner Publikation angeführt wird als Main Characteristics von Service Designers, nämlich neben der Interdisziplinarität vor allem die Empathie.
Genau. Und jetzt die Interdisziplinarität kommt halt automatisch hoch. Wenn man sagt, man macht eine gute Exploration, dann arbeitet man mit verschiedenen Akteuren außerhalb und innerhalb des Unternehmens und die sprechen unterschiedliche Sprachen. Und Service Design hat halt die Qualität der Übersetzung, um so Verständnisse zu schaffen, die Menschen teilen können, obwohl sie aus unterschiedlichen fachlichen Hintergründen kommen. Das hat viel mit Visualisierungen zu tun, das hat viel damit zu tun, Übersetzungshilfen zu leisten. Und ich denke, eine Problemlösung geht sehr viel besser und effizienter, wenn die Menschen, die an dieser Problemlösung beteiligt sind, ein gemeinsames Verständnis von dem haben, von wo sie kommen und wo sie eigentlich hinwollen. Und ja, also das, denke ich, ist eine ganz große Fähigkeit vom Service Design, an diesen interdisziplinären Schnittstellen zu übersetzen und gemeinsame Energie, Veränderungsenergie zu kreieren. Denn ich meine, wir alle kennen Veränderungsprozessen in Unternehmen. Da ist viel Widerstand im Spiel und man hat auch Erfahrungen gesammelt mit gescheiterten Projekten und man will nicht eigentlich schon wieder auf so eine Reise gehen. Und da bemühen wir uns im Service Design, keine falschen Versprechungen zu machen und eher zu gucken, dass wir die Veränderungsenergie aber hochbringen und hochhalten. Und da arbeitet Design halt mit Methoden, die die Menschen befähigen, sich in anderen Arten und Weisen auszudrücken. So, und ihre Absichten anders sichtbar zu machen.
Jetzt sind die Absichten sichtbar gemacht und jetzt kommt ja der ganz schwierige Teil, das eben auch im Kontext des Unternehmens in Ergebnisse umzusetzen. Das ist oft ein Problem. Siehst du das auch als Teil von Service-Design-Aufgaben oder Design-Management oder was ist dein Blick auf diese Problematik? Hm.
Also ich bin ganz klar entschieden, dass Service Design eine Mitverantwortung für die Implementierung hat. Was auch immer implementiert werden soll, und das sind Fragen, die stellen sich am Anfang. Welche Veränderungsabsicht ist mit einem gewissen Projekt verbunden? Geht es um einen Sandkasten, in dem man mit den Förmchen gespielt wird? Ja, das kann man machen. Dann ist das Ergebnis vielleicht ein schönes Storyboard, und das ist es dann. Aber oft geht es in Unternehmen ja um viel mehr. Die wollen nicht ein bisschen spielen und ein Storyboard haben. Die haben ernsthafte Probleme zu lösen. Und
das kostet auch Geld.
Und genau. Und wenn das von Anfang an klar ist, ist Service Design in der Mitverantwortung, diese Implementierung auch auf die Beine zu stellen. Durch das Einbinden der richtigen Akteure. Durch die Klärung von Rahmenbedingungen, die für die Implementierung am Ende relevant sind. Man kann ja nicht immer in Out of Space arbeiten. Es gibt die Rahmenbedingungen, die auf dem Tisch liegen müssen, um auch in einem kreativen Gestaltungsprozess nicht übers Ziel hinauszuschießen. Es geht darum, immer wieder den Konsensus einzuholen, dass die Leute mit im Boot bleiben, die hinterher bei der Implementierung überzeugt sein müssen. Denn ohne Überzeugung und ohne Begeisterung funktioniert das alles nicht.
Und würdest du sagen, weil das ist letztendlich auch ein Moment, wo meine Frage darauf abzielt, das herzustellen, also im Unternehmen diese Arbeit zu leisten, siehst du Service Designer dafür als prädestiniert an? Und wenn ja, wie müssen die ausgebildet werden und was sind das für Menschen, die das können?
Das ist eine gute Frage. Also ich sehe Service Designer als ein ganz wichtiger Akteur in diesen Veränderungsprozessen. Allerdings denke ich auch, dass in einem Unternehmen das niemand alleine kann. Und von daher muss ein Service Designer von Anfang an wissen, dass es notwendig ist, Partnerschaften und Allianzen in einem Unternehmen zu bilden und die wichtigen Entscheider und auch die wichtigen Mittreiber von Veränderungen im Boot zu haben. Und das ist manchmal ist es die Personalabteilung, die Organisationsentwicklung, Innovationsabteilungen. Es ist in jedem Unternehmen sieht es ein bisschen anders aus, aber es gibt eigentlich überall Akteure, die in diesem Kräftefeld eine Rolle spielen. Und ein Service Designer muss in der Lage sein, so wie ein Produktdesigner sich mit Materialien auskennt, mit Verbindungen auskennt, mit Farben auskennt etc., muss ein Service Designer sich mit Organisationen auskennen. Und zwar den expliziten und den impliziten Organisationen. Ein Service Designer muss in der Lage sein, mit Menschen zu arbeiten und sich auch manchmal zurückzunehmen und seinen Beitrag in den Schatten zu stellen und andere die Lorbeeren für gelungene Veränderungen ernten zu lassen.
Aber das sind natürlich alles Dinge, die lernt man nicht in der klassischen Industriedesign-Ausbildung oder Kommunikationsdesign-Ausbildung.
Man lernt sie in der Service Design-Ausbildung, sind sie natürlich drin, aber wirklich lernen tut man sie in der Praxis. Man kann darüber sprechen, ich kann erklären, wie sieht Organisation aus, was ist eine Aufbauorganisation, was ist eine Ablauforganisation, wo sind potenziell die Innovationstreiber in Organisationen. Das kann man alles erklären. Aber gelebt ist was ganz anderes. Und von daher versuchen wir natürlich in der Ausbildung viel auch mit praktischer Erfahrung zu arbeiten. Also in tatsächlichen Kooperationsprojekten die Studierenden darauf vorzubereiten, wie die Realität aussieht. Und das halte ich für einen sehr sinnvollen Weg. Wir arbeiten natürlich auch viel mit Case Studies, wo man sieht, wo sind Stärken und Schwächen von Projekten und worauf muss man achten. Aber nochmal zurück zu der Frage. Also ein Service Designer unterscheidet sich von einem Industriedesigner, einem Produktdesigner, einem Grafikdesigner insofern, dass das Material, mit dem er oder sie arbeitet, das sind Menschen und Organisationen.
Ja.
So, und man muss verstehen, wie funktionieren Systeme. Organisationen sind nichts anderes als lebendige Systeme. Man muss verstehen, wie funktionieren die und wie bringt man Menschen zusammen, um gemeinsam zu arbeiten und Angst vor der Zukunft und Angst vor Scheitern, Angst vor Veränderung zu verlieren.
Aber es ist natürlich ein vollkommen anderer Typus von Designer, während der eine sehr stark auf das Ergebnis fokussiert ist, also entweder auf die formale Qualität des Ergebnisses oder natürlich auch auf die funktionale und ästhetische. Der Service-Designer muss wahrscheinlich weitaus frustrationstoleranter oder resilienter sein, auch in Bezug auf die Ergebnisse der eigenen Arbeit, die nicht immer sichtbar sind und in ihrem Wesen auch wahrscheinlich weniger dokumentierbar.
Ja. Martin Jordan, der war Chief Service Design Officer im UK Government. Der ist ja jetzt in Deutschland in der digitalen Transformation engagiert. Der hat in Berlin auf unserer globalen Konferenz gesagt, Service-Design ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und man muss Marathon-Mentalität haben.
Ja.
Das sind nicht die schnellen Veränderungen, die schnellen Erfolge. Es gibt manchmal Quick Wins. Manchmal macht man irgendeine kleine Intervention. Ich habe mal in Hamburg fürs Universitätskrankenhaus gearbeitet. Da wollten wir das Catering aufwerten in einer Privatstation, weil die Leute haben sich so viel über das Essen beschwert. was wir gemacht haben, das ist, man darf es gar nicht sagen, wir haben eine Cloche auf den Teller getan und ein bisschen frische Kräuter dazu getan. Die Zufriedenheit mit dem Essen ist angestiegen, obwohl es genau das gleiche Essen war. Ja. Also, das ist ein bisschen gemein. Das sind manchmal diese Quick Wins, aber die sind natürlich nicht tragfähig, um die für uns in der Gesellschaft und in unserer Ökonomie notwendigen Transformationen zu gestalten. Und deswegen Marathon. Service Designer müssen eine Marathon-Mentalität haben und Biss und Frustrationstoleranz und Freude an der Arbeit mit Menschen, das sind schon wichtige Voraussetzungen.
Das, glaube ich, war ein gutes Schlusswort. An der Stelle sei es genannt. Birgit Mager und ich werden die nächsten zwei Folgen in dieser Staffel Service Design gemeinsam bestreiten. Birgit, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Auftakt. Es war ein sehr spannendes und kurzweiliges Gespräch.
Ich danke dir, Philipp. Es war super und ich freue mich schon sehr darauf, die nächsten beiden Folgen mit dir gemeinsam zu bestreiten.
In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr Design Perspectives abonniert. Wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt oder Kritik loswerden möchtet, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@gdc.de. Und wir freuen uns, euch zur nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.
Bis dahin.
Das war das Gespräch mit Birgit Mager. Persönlich nehme ich vor allem diese drei Punkte mit. Erstens, Service Design ist eine junge, aber im Prinzip schon tradierte Disziplin, die sich ganz klar abgrenzt vom Innovationszirkus der letzten Jahre rund um Design Thinking, methodisch deutlich fundierter ist und klarer abgrenzbar. Zweitens, es ist zwingend eine Designaktivität, die von der Produktebene und der Prozessebene abgelöst auf der strategischen Ebene stattfinden muss. Und drittens stelle ich mir wirklich die Frage, wie das Agenturmodell der Zukunft funktioniert, wenn die Komplexität auch durch die Software- und Service-Systeme und die zunehmende Digitalisierung so groß wird, dass es eigentlich kaum noch möglich ist, Agenturen zu briefen und auf deren Ergebnisse zu warten und die Implementierung dieser Ergebnisse zwingend auch die organisatorischen Strukturen des Unternehmens tangiert. Insofern ist es wahrscheinlich eine Aktivität, die zunehmend in-house passieren muss oder in das Designportfolio jeder Agentur Einzug halten muss.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.